Stadt, ruft, da knarzt doch was am Rad. Ein Kunde sagt, das war gestern noch nicht da. Du lächelst nur und denkst, na klar. Zwischen E-Bikes, Leasing, Tourenrad, Marktdaten, Check und Saisonspagat. Hörst du Uwe und Thorsten auf dem Weg ins Geschäft, mach's konkret und schieb's nicht weit weg. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben mit Herz, Verstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Portly, wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke, Stevens, Bikes designt und konstruiert in Hamburg. VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb. Linexo, Komplettschutz für dein Fahrrad, schnell und unkompliziert.
Uwe, dass wir in getrennten Studios podcasten, das haben ja die meisten, das hast du als Hörer hier ja auch schon mitgekriegt. Aber bei dir ist es gerade sehr, sehr heiß, ne?
Ja, bei mir ist es so heiß, ich kann nach hinten hin nicht aufmachen, das Fenster aufmachen, weil da sind gerade Dachdeckerarbeiten, das ist dann sehr laut. Abgesehen davon ist es, glaube ich, dann noch wird es dann eher noch wärmer.
Und ich würde sagen, von draußen kommt ja keine kühlere Luft rein. Das ist ja, auch nicht wirklich.
Ja, aber manchmal ist es ja einfach auch ein bisschen Luft, das weißt du ja auch. Und ja, und jetzt ist es einfach so heiß, dass ich hier vor mich hin tropfe. Also ich tropfe.
Für mich waren immer die heißesten Zeiten, waren immer so die Messezeiten. Messezeit Friedrichshafen war, kann ich mich an wirklich ganz heiße Tage erinnern. Sonst bin ich ja so im Landesinneren gar nicht unterwegs. Ich bin ja an der kühlen Küste eher sonst. Oder auch Frankfurt, da habe ich auch immer geölt. Ich glaube, wenn ich jetzt dieser Tage in Frankfurt wäre, das ist, glaube ich, sehr hot, oder?
Ja, das ist sehr heiß. Ich weiß gar nicht, wie es in den Messehallen ist, aber ich erinnere immer, dass in den Messehallen noch mal wärmer war als draußen. Und da war es ja schon knallig. Also das ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Insbesondere, wenn du den ganzen Tag eigentlich im Business unterwegs bist und dann ja jetzt auch nicht mit völlig verschwitzten Hemden, T-Shirts, Polohemden oder sonst irgendwas unterwegs sein willst. Das ist schon sehr anspruchsvoll.
Ja, das habe ich habe das allerdings in meinem Spanienbesuch da in der Partnerstadt festgestellt. Da waren ja auch 36, 38 Grad. Wenn es so heiß ist, dann sind halt alle durchgeschwitzt, dann ist es auch egal. Also irgendwann ist es egal. Du weißt, dass alle klitschnass sind. Dann mir ist es immer sehr unangenehm, wenn ich da irgendwie so Businessanzug oder irgendwie Hemd und dann alles durchgeschwitzt. Aber ja.
Am Ende des Tages sind wir doch hoffentlich alles Menschen, die alles kennen, was bei uns so rausschwitzt.
Naja, vor allen Dingen auch in dieser Branche sind ja auch viele Sportler unterwegs, die schwitzen ja sowieso nochmal leichter und dann, aber vielleicht nochmal so, für mich war ja immer dieser Eurobike-Termin, der frühere, der war für mich schon immer falsch, weil der im Sommer war, nicht wegen der Hitze, sondern ich fand es grundsätzlich nicht so gut, aber das ist ja nur so eine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob daran bei der Eurobike jetzt dieser Besucherschwund, dieser Ausstellerschwund, ob das mit dem frühen Termin oder dem Sommer oder der Hitze zu begründen ist. Es gibt so viele, viele Gründe, glaube ich. Wir wollen die jetzt auch nicht alle aufrollen und besprechen. Das haben ganz viele andere schon gemacht. Da will ich gar nicht drauf weg. Aber ich bin dieses Jahr nicht auf der Eurobike. Fährst du nochmal hin?
Nein, ich fahre nicht auf die Eurobike.
Okay, du warst bei Riso Müller.
Ich war bei Riese und Müller, oder genau.
Und ich werde noch zu den Baiko-Order-Tagen fahren.
Ja, und wie man ja nachlesen konnte, ich war am Montag auch in Köln.
Was hast du in Köln gemacht? Das erzähl mal.
Ja, die neue Messe, den Pressetag oder die Presseerklärung zur neuen Messe, da war ich beteiligt und konnte mir die neuen Messenhallen angucken und konnte mich von den neuen Bedingungen für die Zukunft der Fahrradmesse ein bisschen informieren darüber.
Die Zukunft der Fahrradmesse. Jetzt müssen wir aber ja auch noch ein bisschen genauer werden. Also Köln kenne ich also von ganz, ganz früher. Ja. IFMA.
Ja, IFMA, genau. Also Köln soll ja die neue Two Boards Tomorrow Bike-Messe sein. Und diese Vereinbarung ist ja am Montag öffentlich geworden. Und da durfte ich dabei sein. Und das war sehr spannend. Und ja, es gab heute Morgen schon einen Post auf LinkedIn, 3 Messen gleichzeitig im September 2027, Kindergarten. Ja, also ich kann ja diesen Post verstehen mit dem Kindergarten, aber dass das alles nicht ein Ergebnis eines Kindergartens ist, sondern ein Ergebnis einer langen Auseinandersetzung, das ist ja weithin nachzulesen gewesen. Und ja, also mit diesem Ergebnis müssen wir jetzt leben und wir werden sehen, was da rauskommt.
Mit diesem Ergebnis müssen wir leben, sagst du? Also mich als Händler interessiert das ja alles nur am Rande. Also ich will irgendwie einen guten Nutzen von einem Branchentreffpunkt haben. Ich will dass möglichst viele zusammenkommen. Mir ist eigentlich wichtig, dass ich viel zu sehen kriege und gute Inspiration kriege. Wie versucht denn Two Words Tomorrow das zu gewährleisten?
Naja, ich sage immer, es gibt ja schon mal ein Grundprinzip, wo ich dann schon immer kein Verständnis dafür habe. Wir Verbände arbeiten ja nicht aus einem Selbstzweck heraus, irgendwie uns als Verband irgendwie zu erhalten. Da kann ich auch für den ZDV und für Zukunft Fahrrad sprechen und nicht nur für den VSF. Es geht uns nicht um Selbstzweck, sondern es geht uns immer um die beste Lösung für die Branche und für alle Marktteilnehmer. Und jetzt gibt es im ZDV 140 Mitglieder und mehr, und im Zukunft Fahrrad gibt es auch über 100 Mitglieder, und im VSF sind wir immerhin knapp 400 Mitglieder. Und das heißt, wir vertreten selbstverständlich unsere Mitgliedsbetriebe. Und ist auch darüber hinaus, hat es auch Einladungen zur Beteiligung und zur Rücksprache und sowas gegeben. Und wenn diese 3 Verbände schon sagen, wir treffen uns alle dort, dann haben wir ja schon mal eine gute Basis. Eine gute Basis von Ausstellern, aber auch von Kunden, die dann da hinkommen und sich das Ganze angucken. Und jetzt haben wir ja auch noch erfahren, die ZDG ist mit an Bord und die BAIKO ist zumindest perspektivisch mit an Bord. Und das heißt, wir haben doch einen Schulterschluss gefunden, der erstmal alle Interessensverbände irgendwie zusammenbringt. Und deswegen glaube ich sehr daran, dass das die Zukunft ist.
Ja, wenn du jetzt sagst, ZDG und BAIKO sind, also ZDG ist mit an Bord und die BAIKO plant das auch, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal, ja, dann sind wir ja alle. Da bleibt ja nichts mehr über. Wenn wir uns darauf einigen, wir treffen uns dann nächstes Jahr in Köln, dann freue ich mich natürlich, dass ich da die allermeisten und wichtigsten Akteure der Branche treffen und sehen kann. Dann habe ich auch wieder einen Termin und dann ist er vielleicht auch nicht im Hochsommer. Obwohl ich natürlich hoffe, dass wir im September in Köln auch schönes Wetter haben.
Ja, das, was ich dann vielleicht noch sagen will, ist, es sind sozusagen nicht nur die Mitglieder der Verbände, sondern es sind dann auch die Lieferanten der Einkaufsgemeinschaften oder Genossenschaften. Und wenn da doch ein großer Teil kommt, dann haben wir doch schon mal wirklich, sind wir doch schon mal wieder auf einem wirklich guten Weg, dahin eine Messe zu haben, die Breite hat, die wir brauchen, damit man sich eine Übersicht verschafft.
Towards Tomorrow oder auch zurück zu den Wurzeln nach Köln. Es ist ein Blick in einen Blick und in Richtung Zukunft, aber für mich auch ein Weg in die Vergangenheit.
Ja, also vielleicht auch das für alle, die da draußen zuhören. Nein, es sind nicht alte Seilschaften, die dann wieder aktiviert wurden. Die Menschen arbeiten da alle schon gar nicht mehr, sondern es hat tatsächlich einen Vergleich verschiedener Bewerberwerdende gegeben, Messeveranstalter, die gesagt haben, wir wollen die Fahrradmesse bei uns haben, und Köln ist als Sieger aus dieser Bewerbung rausgegangen. Und das heißt, es gab natürlich ein Verfahren.
Jetzt mal ganz kurz abschließend, du warst da, hast dir die Messer, also sind die noch so wie früher oder?
Ja, sowohl als auch. Also ich bin auf das Messegelände gekommen und war völlig überrascht, weil das ganz anders aussieht, als ich es kenne. Das heißt also, die ganzen Außenanlagen und sowas ist komplett neu und anders und so. In den Messehallen erkennt man vielleicht so das ein oder andere, die ein oder andere Ecke wieder, aber das ganze Ambiente und das Drumherum sieht komplett neu aus.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall werde ich dann nächstes Jahr.
Dürfen wir alle gespannt sein.
In Köln sein. Alles klar. Wunderbar. So, jetzt bist du aber heute gestern, also du bist aktuell in Mühltal gewesen. Also, ja. Weil das ist ja auch eine Auswirkung. Riso Müller hat ja nicht ausgestellt auf der Eurobike. Die haben gesagt, oh, wir sind so dicht dran, wir machen das selber bei uns auf dem Campus und es gab die Campus Days. Ja. Willst du da noch ganz kurz von erzählen?
Ja, also aus mehrerlei Sicht war das irgendwie sehr spannend. Erstens, wer Ries und Müller kennt, der weiß, dass sie das sehr modern, sehr ansprechend haben, eine gute Kultur mit ihren Händlern und Händlerinnen. Die haben unterschiedliche Formate von Vorträgen über Panels und sowas, wo auch bestimmte Sachen besprochen werden oder diskutiert werden. Also es war alles sehr, sehr angenehm, sehr, eine sehr warme Atmosphäre. Jetzt meine ich das nicht klimatisch, sondern eher persönlich sehr nahbar. Man konnte mit jedem in Austausch kommen. Es waren ganz, ganz viele Mitarbeitende unterwegs, die ansprechbar waren. Also das war richtig toll. Die haben den Händlern den Hof gemacht sozusagen. Sie haben alles bereitet, damit die sich wohlfühlen und haben sogar, und das fand ich, das war das beste Beispiel, auch dran gedacht, es ist so heiß gewesen da draußen und dass halt keiner sich so wirklich in der Sonne aufhalten wollte, es sei denn, man hatte Lust, sich unter dem Wassernebel, dem Sprühnebel einer Schneekanone zu bewegen. Die haben sie nämlich extra angeschafft oder besorgt, damit man in der Hitze sozusagen ein bisschen eine Abkühlung erfahren konnte. Zwei von diesen Schneekanonen aufgebaut und ich war auf jeden Fall mehrfach darunter, weil es war so heiß. Kaum auszuhalten. Und das hat total Spaß gemacht. Ich habe auch eine inspirierende Rede von Sandra Wolf gehört, wo es darum geht, wieder Mut zu machen, den Händlern auch wieder so ein bisschen positiven Blick auf den Markt und auf die Verkäufe und auf ihre eigene Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben. Also ich fand das sehr stark, den Auftritt hat mir viel Spaß gemacht.
Naja, dann sagst du ja schon Sandra Wolf und das hat damit zu tun, dass sie gesprochen hat, dass Heiko sich aus der Geschäftsführung zurückzieht. Das ist auch eine spannende Geschichte. Da sollten wir vielleicht mal Heiko selber zu fragen, was er da vorhat, was er da macht, oder?
Ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, ja. Also ich will sagen, the stage is yours, Heiko. Hey, hey, Bikes for Future, Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power, zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch. Mit All Right im Blut und Erfa im Ohr kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future, wir halten Zukunft fahrbereit.
Ja, heute bei uns im Podcast Heiko Müller. Und das Besondere ist ja, ihr beide, du und Uwe, ihr sitzt zusammen in einem Studio und ich in dem anderen. Weil die Besonderheit ist, ihr seid in Mühltal, ich bin in Cuxhaven. Und wir haben heute Heiko eingeladen, weil es einiges zu berichten gibt und einige Neuigkeiten. Und da wollen wir doch mal einen Rückblick wagen. Heiko, schön, dass du dabei bist.
Ja, guten Morgen, hallo. Oder moin, moin, wie man bei euch sagt.
Nur bei uns sagt man nur moin.
Moin, nur moin, okay.
Ja, nur die, die aus dem Süden kommen, sagen moin, moin.
Ja, danke. Alles gut. Uwe, erzähl mal, was habt ihr veranstaltet? Warum seid ihr in Mühltal und ich nicht?
Naja, wir sind eingeladen worden zu den, wie heißt es, Friends Days oder wie heißt es?
Das heißt Campus Days, Circle of Friends.
Circle of Friends und da gehören wir ja auch dazu, deswegen bin ich hier. Der VSF stellt hier aus und wir hatten jetzt gestern schon einen wirklich spannenden Abend. Founders Night war das, glaube ich, und da kann Heiko vielleicht ein bisschen berichten, was da passiert ist.
Ja, also die Founders Night war ja sozusagen nur der Abschluss der Veranstaltung. Wir haben hier vor allen Dingen unsere Fachhändler alle eingeladen, um ihnen die Neuheiten für die nächste Saison zu zeigen und ja das neue Händlerkonzept vorzustellen, also sprich die Zusammenarbeit zwischen uns und unseren Fachhändlern zu definieren. Und da waren gestern schon über 300 Händler hier und wir haben auch einige Partner eingeladen, Firmen, die hier eben mit uns auf unserem Campus ausstellen. Ja, wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, die Eurobike ist dieses Jahr nicht so attraktiv und so haben sich also 16 Firmen entschieden, lieber bei uns auszustellen als auf der Eurobike. Und da haben wir hier eigentlich eine schöne Hausmesse, die wir hier veranstalten.
Okay, aber die Hausmesse, das ist die eine Sache, das ist ja sehr, sehr interessant für alle Riso-Müller-Händler und du hast ja schon gesagt, ganz, ganz viele sind da. Was auf der anderen Seite jetzt immer durch die Presse ging, ist, Heiko Müller steigt aus der Geschäftsführung aus. Vielleicht müssen wir da ja auch mal ein paar Worte drüber verlieren. Was heißt das? Was bedeutet das für uns Händler? Ist Riese Müller jetzt ohne Müller und ohne Riese? Ist das noch Riese Müller? Was ist da los bei euch?
Ja, also das ist auf jeden Fall noch Riese und Müller. Also zunächst mal, Markus ist ja schon 2022 aus der Geschäftsleitung ausgestiegen, hat aber seitdem ganz normal bei uns weitergearbeitet und hat eben das gemacht, was ihm am meisten am Herzen liegt, nämlich das Entwickeln von Produkten. Und hat da viel Input gegeben an die Entwicklungsabteilung, hat Ideen umgesetzt und so weiter, hat natürlich auch für alle Sachen nochmal drauf geschaut. Also Markus ist da noch voll aktiv und bei mir wird es auch so sein, dass ich zwar die Geschäftsführung abgebe und dann eben nicht mehr an der vordersten Front stehe jeden Tag, aber es gibt natürlich Themen, die mir sehr am Herzen liegen und die werde ich auch weiter betreuen. Ich bin ja vor allen Dingen Mehrheitsgesellschafter nach wie vor und das soll auch so bleiben. Da gibt es ja auch Aufgaben aus der Gesellschafterrunde raus sozusagen, die ich nach wie vor wahrnehmen werde. Also ich werde kürzer treten, aber ich bin definitiv nicht weg. Ja, und das ist ja auch klar, die Firma Riese Müller ist mein Lebenswerk. Da ist so viel Herzblut mit verbunden, das kann ich nicht von einem auf den anderen Tag aufgeben und will das auch gar nicht.
Das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen, dann würde ich mal so ein bisschen zurückblicken. Ich habe gerade, als du das erzählt hast, drüber nachgedacht, wie wir uns das erste Mal gesehen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Ich bin nicht einer, der ganz viele Hot Ears gekauft und verkauft hat und ich habe auch keine getragen. Ich glaube, das erste Produkt, was ich bei euch gekauft habe, war tatsächlich ein Birdie und schon dieses Birdie mit dem Riemen und der sich verändernden Riemenscheibe, falls du dich dunkel erinnerst.
Ja, ich will mich eigentlich nicht mehr dran erinnern, aber wenn du mich darauf ansprichst, dann kann ich das noch irgendwo ganz hinten aus dem Hirn ausgraben, ja.
Ja, aber das war so der Einstieg und dann, das war wirklich innovativ, das Birdie als Faltrad war eine absolute Innovation, das war ein extrem cooles Rad und dann kam für mich das nächste, war dann das Avenue, also ein Cityrad in der Preislage, die damals eigentlich völlig verrückt war.
Ja, das ist wohl so, genau. Ja, das Birdie war unser erstes Produkt und dann haben wir damals eigentlich den Markt für oder das Bedürfnis für vollgefederte Alltagsräder gesehen. Uns hat es Spaß gemacht, mit vollgefederten Mountainbikes durch die Stadt zu fahren. Das war damals ganz neu. Die ersten vollgefederten Fahrräder kamen so Mitte der 90er Jahre auf den Markt und wir haben die gefahren, getestet und dachten dann, hey, natürlich kann man damit Mountainbike fahren, aber in der Stadt gibt es ja auch ganz viele Hindernisse. Es gibt Kopfsteinpflaster, es gibt Bordsteinkanten und es macht viel mehr Spaß, mit einem vollgefederten Fahrrad zu fahren. Und dann haben wir uns überlegt, okay, aber ein Fahrrad für die Stadt braucht natürlich noch andere oder hat andere Anforderungen. Das braucht einen Gepäckträger, Schutzbleche und so weiter. Und dann haben wir eben dieses Modell Avenue und das Culture parallel, also zwei Cityräder gebaut, auf den Markt gebracht, die eben voll gefedert waren. Und das war tatsächlich damals ein Novum.
Ich habe ja, ich war ja gestern bei der Founders Night auch dabei und da wurde ja auch ein bisschen die Geschichte nachgezeichnet und auch ein paar Modelle nachbesprochen, sozusagen auch Modelle, die besser oder schlechter funktioniert haben. Aber was ich schon auch gestern verstanden habe, ihr wart eigentlich immer getrieben davon, Lösungen für Bedürfnisse zu finden, die damals noch gar nicht bedient worden sind. Ja, also so Vollfederung im Alltag hat es nicht gegeben, habt ihr auch beide gestern beschrieben. Ist denn das auch dann sofort eingeschlagen? Gab es dann auch sofort irgendwie wirklich veritable Verkaufszahlen oder war das dann auch ein mühsamer Prozess für euch?
Ja gut, am Anfang war das immer mühsam, wenn du was Neues bringst, was Innovatives, was der Zeit vielleicht auch ein Stückchen voraus ist, dann hast du eigentlich nie so diesen unmittelbaren Verkaufserfolg. Das kannst du eigentlich nicht erwarten. Auf der anderen Seite, wir waren total überzeugt davon, dass das, was wir machen hier, richtig ist und haben das wirklich mit Herzblut auch natürlich sozusagen vertrieben, also sprich im Marketing nach vorne gestellt und haben Händler besucht, die dann die Räder Probe fahren und so weiter. Wir waren so davon überzeugt, dass das genau das richtige Produkt ist. Und klar, dann hat sich irgendwann auch ein Verkaufserfolg eingestellt, aber jetzt nicht so von jetzt auf gleich.
Nein, Jetzt würde ich ja sagen, ihr seid Überzeugungstäter, das seid ihr auch heute noch und habt Energie und Power in allem, was ihr tut. Aber es gab ja jetzt praktisch in den jüngeren Jahren, gab es auch Dinge, die ihr neu gemacht habt, wo ihr innovativ wart und die sofort eingeschlagen haben. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass es immer gedauert hat. Manchmal ging es auch richtig schnell. Und jetzt in den letzten Jahren, also vielleicht nicht in den letzten 2 Jahren, aber davor, auch mit Steigerungsquoten, die für euch ja wahrscheinlich auch eher überraschend waren.
Ja, das ist richtig. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das waren dann auch eher mainstreamigere Produkte, sage ich mal ganz ehrlich. Also so Modelle wie Nevo und Charger, also unsere aktuellen Elektroräder, die sprechen natürlich eine sehr breite Zielgruppe an. Und da sind wir dann tatsächlich auch relativ schnell in der Situation gewesen, dass wir da gute Nachfrage hatten und ordentliche Steigerung der Produktionszahlen von Jahr zu Jahr. Am Anfang war das schon anders. Wir hatten halt auch wirklich sehr freakige Produkte. Wir hatten mal so ein Sesselrad, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das Equinox, das sind so Modelle, das war natürlich schon, da war auch nicht zu erwarten, dass man da Riesenstückzahlen mitmacht, aber das ist dann auch nicht eingetreten.
Das ist ja schön, dass ihr jetzt so darüber lacht, aber da muss ich gleich auch noch eine Equinox-Geschichte muss ich noch erzählen, aber ich will noch mal ganz kurz auf das Avenue, da für mich war das schon so ein Produkt, was auch mit A natürlich eins eurer ersten Produkte, was auch wirklich eingeschlagen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Avenue immer angeboten, allen, die in der City fahren wollten, allen, die da so einfach so mit einem tiefen Einstieg. Und es war damals, glaube ich, 1.499 Mark. Das normale Cityrad mit 7-Gang kostete 499 oder 599. Es war so viel teurer und das war einfach gut. Kurze Beratung aufs Avenue und das andere einfach locker mitgenommen. Also der Erfolg für mich als Händler war in jedem Fall da. Ich musste immer nur aufs Avenue beraten und die anderen verkaufen. Und dann tatsächlich ist es aber auch gekommen, dass wir ganz viele Avenues letztendlich verkauft haben, weil wir einfach davon so überzeugt waren. Und AGR ist dann auch so eine Geschichte, Aktion gesunder Rücken. Das Marketing war gut. Und beim Equinox war es so, als ihr das rausgeschmissen habt, da haben die Leute mir gefühlt die Bude eingerannt. Jeder wollte doch eins haben.
Okay, das ist tatsächlich manchmal so, genau. Wenn irgendwas dann nicht mehr erhältlich ist, dann ist die Nachfrage umso größer. Das ist manchmal so tatsächlich. Ja, klar, bei Avenue und Culture, irgendwann hat es auch tatsächlich ganz gut gefruchtet. Das haben wir dann auch ganz gut verkauft. Aber so Produkte wie das Equinox oder wir hatten zum Beispiel unser allererstes Lastenrad, das Gemini 2003. Das war ein Rad, wo man schon vorne und hinten einen Kindersitz unterbringen konnte oder eben große Transportbehälter. Das hat im Prinzip diesen Lastenrad-Boom, den wir jetzt haben, schon ein Stück weit vorweggenommen, aber natürlich ohne Motor damals. Und das war natürlich schon sehr beschwerlich. Und da haben wir leider, obwohl es ein tolles Konzept war, nicht wirklich viel davon verkauft.
Ja. Vielleicht würde ich auch an einer Stelle widersprechen. Damals waren die Sachen natürlich nicht Mainstream, weil sie neu erfunden wurden. Mhm. Heute ist wahrscheinlich alles schon mal irgendwie ein bisschen da gewesen, auch sozusagen in Form und Funktion. Vollfederung an Alltagsrädern ist ja jetzt, wart ihr auch Wegbereiter. Also von daher, klar ist heute mehr Mainstream, aber da habt ihr selber dafür gesorgt, dass es mainstreamig geworden ist. Was mich interessieren würde, weil sonst klappern wir sozusagen die Modelle ab, was war denn jetzt aus deiner Sicht die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast? Jetzt können wir mal erstmal beim Produkt bleiben und dann können wir mal weiter gucken. Aber was war in den 33 Jahren die mutigste Entscheidung? Von Hot Ears wegzugehen?
Nee, die mutigste Entscheidung und auch die beste im Nachhinein war, als wir 2012 gesagt haben, wir konzentrieren uns 100% auf E-Bikes. Wir schneiden alle anderen Produkte ab. Wir haben diesen E-Bike-Trend erkannt zu einem recht frühen Zeitpunkt, denn 2012 war das E-Bike alles andere als ein mainstreamiges Produkt. Es gab noch genug Händler, ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte der Händler, die damals gesagt haben, E-Bikes verkaufe ich nicht, das sind keine Fahrräder. Also das war wirklich noch längst nicht Mainstream und wir haben aber für uns erkannt, das ist das sogenannte The Next Big Thing, ja, also das ist die nächste große Sache und das ist, da gibt es einen 100% Match zwischen dem, was wir machen, nämlich vollgefederte Alltagsräder und dann eben die Unterstützung durch E-Bike, das hat einfach super gepasst und da haben wir gesagt, okay, ab sofort oder ab nächstem Modelljahr da stellen wir alles ein, was nicht Motor hat. Das Birdie war die letzte Ausnahme und konzentrieren uns voll auf die E-Bikes. Und das war eine super mutige Entscheidung. Ich bin damit bei uns in der Firma erstmal hausieren gegangen. Es war so ein bisschen meine Idee Und da haben alle noch gesagt, also Heiko, du spinnst ja total. Du kannst doch nicht hier die Hälfte von unserem Umsatz, den wir jetzt aktuell noch mit unmotorisierten Fahrrädern machen, von heute auf morgen abschneiden und da jetzt auf das E-Bike setzen. Und da habe ich den Leuten gesagt, also ich bin fest davon überzeugt, das dauert maximal 2 Jahre, dann haben wir diesen Umsatz wieder rein. Aber in der Zeit stellen wir uns top auf als E-Bike-Hersteller. Und im Endeffekt hat 6 Monate gedauert und da waren wir wieder bei. Das war absolut die richtige Entscheidung. Und die Entscheidung war deshalb so richtig, weil wir eben als jemand, der sich 100% darauf konzentriert hat, natürlich mit unserer ganzen Power in dieses Thema reingearbeitet haben und damit sehr schnell auch eine schöne Produktpalette auf die Beine stellen konnten. Und alle anderen Hersteller, die haben immer so 1 oder 2 E-Bike-Modelle ins Programm genommen, neben ihren normalen Rädern, und sind einfach nicht als E-Bike-Hersteller wahrgenommen worden. Und wir waren eigentlich zusammen mit Flyer damals die Einzigen, die gesagt haben, E-Bike ist unser Produkt. Und das hat sich voll ausgezahlt. Und danach haben wir echt über 10, 12 Jahre super Steigerungsraten von Jahr zu Jahr gehabt und haben uns da wirklich super etabliert.
Also ich finde, an dieser Entscheidung ist das Mutigste ja auch zu sagen, und das ist ja das, was ich ganz, ganz häufig auch anderen sage, einfach mal zu definieren, wer kein Kunde mehr bei einem sein soll. Also deine Entscheidung heißt ja, alle, die ein Fahrrad wollen ohne Motor, sind nicht mehr unsere Kunden. Das hast du ja damit auch gesagt.
Genau.
Und das finde ich schon extrem mutig, aber im Nachhinein die perfekte Entscheidung, würde ich sagen.
So, jetzt war das ja in der Firma wohl schon nicht leicht, die Leute zu überzeugen, und dann hast du sozusagen Durchsetzungskraft bewiesen. Wie hat denn der Handel reagiert, wenn das sozusagen deine mutigste Entscheidung war?
Gut, in der Firma habe ich irgendwann auf den Tisch gehauen und habe gesagt, wir machen das jetzt so, fertig. Ich musste da quasi nur den Markus überzeugen, und das ist mir dann auch relativ schnell gelungen. Und ja, die anderen mussten halt mitziehen. Klar, der Handel hat, da gab es schon echt viel Gegenwind. Es gab viele Händler, die gesagt haben, ja Leute, wir haben ja gar keine E-Bikes, dann können wir bei euch in Zukunft nichts mehr kaufen. Da waren übrigens auch einige VSF-Händler dabei. Also... ja, wir haben dann gesagt, wir finden es schade, weil seht doch den neuen Trend, und dem würden wir uns noch nicht verschließen an eurer Stelle. Und da gab es aber schon einige so Hardcore Bioradler, wie man heute sagen würde, die da erstmal ausgestiegen sind, und die kamen aber natürlich alle nach 2, 3 Jahren dann angekrochen, sag ich mal. so nach dem Motto, ihr hattet ja doch recht und wollen wir wieder zusammenarbeiten. Ja, also die kamen alle wieder, völlig klar.
Ihr müsst dem Heiko die Wortwahl ein bisschen entschuldigen, der ist noch euphorisiert. Ja, also ich finde auch, es ist eine sehr mutige Entscheidung gewesen, vor allen Dingen 2012, auch eine frühe Entscheidung. Also nicht, ihr seid jetzt nicht die Early Adapter so, das waren andere, aber ihr wart sehr früh am Start, was das E-Bike betrifft, in der Konsequenz allemal.
Heiko, ist das denn auch die prägendste Phase deiner Unternehmenslaufbahn, diese Zeit um 2010 bis 2014? Oder würdest du sagen, da gab es noch prägendere Zeiten?
Ja, also das war natürlich schon genau mein Ding, dann dieses Hochskalieren der Firma. Ja, also da habe ich so mein ganzes Unternehmerherz praktisch einsetzen können, und wir sind da 40% im Schnitt gewachsen jedes Jahr. Ja, und das über 10 Jahre. Also das heißt, wir haben eine Firma quasi von 30, 35 Mitarbeitern hochgezogen auf 800 Mitarbeiter. Und das war natürlich schon eine wahnsinnige Aufgabe. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, da Dinge immer wieder neu zu organisieren und zu gucken, dass die Produktion läuft, dass wir da hinterher kamen mit Einkauf und so weiter. Das ist natürlich schon eine Phase, die einfach als Unternehmer super positiv ist. Das hat dann in der Corona-Zeit gegipfelt, wo ja die Umsätze absolut den High-Level in der Historie erreicht hatten. Das war schon eine super schöne Zeit, aber man muss auch sagen, natürlich mit vielen Herausforderungen. Das war also nicht immer alles ganz einfach, ja. Es war permanent war das Geld knapp, weil du natürlich immer wieder mehr Ware einkaufen musstest, als du eigentlich gerade in dem Moment verkauft hast. Du musst permanent mit Banken verhandeln, du musst Leute einstellen. Das war schon super anspruchsvoll, aber da hatte ich Spaß. Ich habe einfach gesehen, dass da was geht, und das haben wir dann voll auf die Straße gebracht. Und ja, ich glaube, wir haben diesen E-Bike-Boom wirklich überdurchschnittlich bei uns mitgenommen.
Wenn du sagst, jetzt der Unternehmer in dir ist da aufgeblüht, jetzt kann man ja sagen, wenn ich hier an diesem Standort bin und irgendwie auch sehe, was ihr hier geschaffen habt, dann ist das wahrscheinlich, da kann ich mir vorstellen, ist auch ein hohes Maß an Zufriedenheit dabei, wenn man dann blickt, was man irgendwie hier geschaffen hat. Das ist ja an anderen Standorten, wo ich sag jetzt mal, wo man zur Miete ist und da irgendwie immer ja einen Kompromiss schließen muss, wie das Ganze funktioniert, ganz anders, als wenn man hier baut und das so macht, wie man ist sozusagen hier auf ja, vom Berg ein bisschen runter zu gucken auf die Montage und auf die Gebäude, ist das sozusagen ganz viel Zufriedenheit oder sind das die Produkte? Was ist es eigentlich?
Ja, Zufriedenheit. Ich gucke immer so viel nach vorne und zu wenig nach hinten vielleicht, sagen mir immer die Leute. Aber natürlich kann man schon auch stolz drauf sein. Wir haben ja hier ab 2019 diesen Campus hier bezogen, haben hier insgesamt 5 Gebäude gebaut innerhalb von 3 Jahren und haben jetzt wirklich schöne Räumlichkeiten, wo wir einfach ein tolles Miteinander haben und die auch vorzeigbar sind, wo man eben auch solche Veranstaltungen machen kann, wie wir es jetzt machen. Das ist natürlich schon super schön und ist irgendwo dann auch ja die Krönung von so einer Unternehmerlaufbahn, dass man halt irgendwann sagen kann, man hat einen eigenen Campus geschaffen, ist nicht irgendwo zur Miete und in irgendwelchen trostlosen Hallen, sondern hat einfach einen Campus gestaltet, der genauso ist, wie man sich das eigentlich immer vorgestellt hat. Das ist natürlich schon toll, klar. Aber es gibt noch viele andere Aspekte. Ich denke, wir haben jetzt echt ein super Team, tolle Mitarbeiterinnen. Wir haben eine super Produktpalette, die wir jedes Jahr immer wieder aktualisieren. Und das Gesamtbild, ich denke, das ist schon was, wo man auch sehr zufrieden sein kann, klar.
Ich merke das ja, dass Heiko so ein bisschen rumeiert bei der Geschichte Zufriedenheit und wann ist man zufrieden als Unternehmer. Das ist ja so ein bisschen dieses Kranke daran, dass man als Unternehmer zufrieden ist, ja ein bisschen wie satt und wir müssen ja hungrig sein, als Unternehmer immer weiterzumachen. Das ist bei dir das nach vorne gucken, weiter.
Deswegen tue ich mich da auch so schwer und deswegen eier ich da auch so ein bisschen rum, genau, weil tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich immer nach vorne gucke. Ich gucke jetzt schon, welche Produkte haben wir gerade in Arbeit, die erst nächstes Jahr auf den Markt kommen, ja, so. Wo geht's da weiter? Ich gucke immer nach vorne und es gibt natürlich noch wahnsinnig viele Ideen, die wir noch im Hintergrund verfolgen. Und das ist eigentlich das, was mich natürlich weiterhin auch antreibt, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Geschäftsführung bin. Aber ich werde sicherlich auch genau solche Dinge, Produktinputs oder Ideen zur weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sowas werde ich immer weiter reinbringen. Und das ist mir auch ein absolutes Anliegen. Wobei das Wichtigste ist, wir wollen uns als Familienunternehmen weiter aufstellen. Das heißt, wir haben es ja geschafft, in 33 Jahren keine externen Investoren zu haben. Die Anteile sind zu 100% in Familienhand und das soll auch so bleiben. Und dieses Ziel oder diese Idee, die wollen wir eben weiter verfolgen und die Firma dann auch in die nächste Generation übergeben, eben mit dem Blick auf eher 100 Jahre und nicht nur vielleicht 2 oder 3, ja. Das ist ja das, was man bei vielen Startups sieht. Die denken schon an den Exit, bevor es so richtig losgegangen ist. Das finde ich echt total absurd. Und da haben wir eine ganz andere Einstellung. Und das ist was mich auch wirklich antreibt.
Das habe ich heute Morgen von Sandra auch gehört. Irgendwie das Bekenntnis zum Standort in Deutschland, das Bekenntnis zum Familienunternehmen und sowas, das hat natürlich ganz viele Händler sehr erleichtert. Und das kann ich nur sagen, das unterstützen wir total. Gerade wenn man sich anguckt, wer sich da als Konkurrenz gerade auftut, das ist uns wirklich ein Dorn im Auge. Also von daher freuen wir uns sehr, dass Riese und Müller genau diesen Weg geht. Jetzt hast du ja beschrieben, also du gehst aus der Geschäftsführung raus und sagst irgendwie so, du kannst dich jetzt wieder anderen Aufgaben widmen und du hast ganz viele Ideen und bist ja immer noch ein Getriebener, wie man merkt. So, geht es denn jetzt wieder mehr in Technik und nicht mehr so sehr ums Unternehmen führen oder bleibt es immer beides?
Naja, was ich jetzt eben nicht mehr mache, ist so wirklich ganz operative Dinge wie Produktionsplanung, Einkaufsplanung, also so, wo es wirklich darum geht, im Tagesgeschäft Entscheidungen zu fällen. Das ist ja genau das, wo ich auch bewusst gesagt habe, da möchte ich eigentlich raus aus diesem täglichen Business und habe damit natürlich einerseits mehr Freizeit. Ich werde schon nicht mehr genauso viel arbeiten wie bisher, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite gibt es eben strategische Themen, sicherlich auch, klar, Produktideen und so weiter, wo ich ganz zwangsläufig, dadurch, dass ich jeden Tag auf dem Rad sitze, immer wieder neue Ideen habe. Und die werde ich natürlich auch kommunizieren, aber ich bin ja nicht mehr mit der Umsetzung beschäftigt, sondern ich kann eine Idee in irgendeinem Produktmeeting mal einwerfen Und dann, ja, dann gibt es eben andere, die das dann umsetzen können oder auch nicht. Das ist dann, das muss man dann schauen. Aber da bin ich eben nicht mehr im Operativen dann wirklich tätig.
Ich muss noch mal einmal zurückkommen auf die Zufriedenheit. Ich will, da hätte ich jetzt vorhin noch mal einhaken wollen. Also versteht dein Rumgeeier dabei ja schon ganz gut, Eiko. Und trotzdem muss natürlich dir jeder, der auch bei euch auf dem Campus ist und das sieht und die Produktion sieht und die Büros sieht und den Campus im Ganzen sieht, dir natürlich, euch natürlich auf die Schulter klopfen und einfach mal feiern, was ist. Weil das finde ich auch schon extrem gelungen da bei euch. Bin immer gerne da, diesmal ja leider nicht. Und da fällt mir aber auch noch ein, wir waren ja vorhin bei den Fahrrädern, da bin ich auch noch nicht ganz mit durch. Für mich ist ja, ihr habt ja auch die Ikone, ein ikonisches Rad schlechthin gebaut, würde ich sagen. Für mich ist es das Lot.
Ja, sehe ich auch so.
Sehr gut, da sind wir schon wieder einig. Wir
sind sich drei Menschen am Tisch einig.
Genau, das Lot ist auch das Fahrrad, was ich jeden Tag fahre tatsächlich. Ja, vielleicht nochmal zu deinem Punkt mit der Zufriedenheit. Ich glaube, das ist typisch getriebener Unternehmer, dass man eben immer mehr nach vorne guckt als nach hinten. Und natürlich freue ich mich, wenn einer mal sagt, hey, habt ihr alles toll gemacht und ist ja wirklich super, was ihr hier alles aufgebaut habt. Das nehme ich mit, aber ich brenne halt für das, was noch kommt. Das ist einfach, das ist, glaube ich, typisch Unternehmertum. Ich sage immer, ich bin Unternehmer und nicht Unterlasser. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich gucke einfach immer nach vorne und insofern, das ist das, was mich wirklich reizt, auch in Zukunft noch Dinge positiv zu bewegen. Ja, jetzt zurück zum Lot. Genau, das Lot haben wir auch sehr früh schon auf den Markt gebracht, 2012. Und das war ja zum Beispiel ein Produkt, das hat sich in den ersten ein, zwei Jahren überhaupt nicht gut verkauft. Ja, das war, natürlich kann man im Nachhinein sagen, es ist ein tolles, ikonisches Produkt, aber das war wirklich, also der Start war wirklich zäh, muss ich wirklich sagen, im Nachhinein. Da waren wir wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen früh. Also wir haben dieses Thema Cargo-Bikes, vor allen Dingen mit Vollfederung in der Stadt, das haben wir gesehen und fanden das wirklich super, sind jetzt alle gerne gefahren. Aber bis der Markt das verstanden hat und da angebissen hat, das hat schon ein paar Jährchen gebraucht. Und die Verkaufszahlen sind tatsächlich langsam immer wieder gestiegen über die Jahre. Das Rad gibt's ja jetzt schon seit 14 Jahren. Als Konzept ist natürlich immer wieder verbessert worden, aber das ging schon recht langsam am Anfang.
Also ich kann dazu sagen, ich fahre mein 14. Lot. Seit 2012 fahre ich eigentlich nur noch im Verkehr nur noch Lot und von daher für mich natürlich das perfekte Rad. Und zumindest kann ich dir das sagen, in Cuxhaven wirst du keine innerstädtische Radfahrt machen, ohne ein Lot zu sehen. Das kann ich dir versprechen.
Das ist in Darmstadt auch so. Manchmal drei hintereinander. Ich kann es manchmal selber nicht glauben. Ich fahre morgens aus dem Haus und da kommen mir die ersten drei Räder, die mir entgegenkommen, sind Loads. Da denke ich schon, das ist schon echt irre. Gut, wir haben natürlich hier in Darmstadt so einen gewissen lokalen Lokalbonus, sage ich mal, die ganzen Mitarbeitenden, die hier wohnen und Familien und so weiter. Aber dadurch, dass wir hier natürlich sehr früh eine hohe Sichtbarkeit des Lots im Straßenverkehr haben, gab es dann so Beschleunigungseffekte sozusagen. Also wenn man das dann sieht, dass das Teil des Stadtbilds ist, dann ist der Schritt selber, so ein Ding zu fahren, natürlich geringer, als wenn man da der einzelne Exot ist und jedem Nachbarn noch erklären muss, warum man so komisch ist, dass man nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Lastenrad. Ja, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied.
Nochmal zurück. Ich bin wieder bei einem Radmodell, bei einem gelben D-Light, was ein viel zu großes D-Light, ein viel zu kleiner Kommissar im Tatort fährt. Wie ist denn das passiert? Und war das gut oder war das nicht gut?
Das haben wir tatsächlich gar nicht gesteuert. Wir haben es auch irgendwann gehört, dass der in einem Tatort mit rumfährt. Das ist über irgendeine TV-Ausstattungsfirma besorgt worden und ist quasi an uns vorbeigegangen. Aber klar, das hat natürlich auch, obwohl das Rad zu groß war, hat das schon einen super positiven Werbeeffekt gehabt, definitiv. Es war ja ein sehr ikonisches Rad, also auch in dieser Farbe. Und dadurch, dass der Tatortkommissar da ja quasi jeden Sonntagabend mit rumgefahren ist, das war schon eine coole Geschichte. Heute würde man sagen Influencer.
Ja, wobei man sagen muss, so klein kannst du es gar nicht bauen, dass es ihm passt.
Okay, gut, das ist ein anderes Thema.
Heiko, jetzt war ich gestern Abend ja bei dem Founders Night auch dabei und es ist die Frage auch gestellt worden, Gunnar hat sie gestellt, wer wird denn Riese und Müller sein ohne Markus und Heiko? Und vielleicht kannst du die Antwort von gestern auch nochmal wiederholen, was Riese und Müller sein wird.
Ja, ich glaube, es wird sich gar nicht so viel verändern nach außen. Wir haben ja eine Konstante, die Sandra Wolf, meine Ehefrau und Geschäftsführungspartnerin aktuell, also Ehefrau nicht noch länger, aber aktuell Geschäftsführungspartnerin, die wird, jetzt habe ich mich hier verrannt, die wird weiterhin die Gesamtverantwortung für Riese und Müller tragen als CEO, wie sie es auch schon in den letzten Jahren gemacht hat. Und ab 1.8. gibt es Unterstützung. Wir werden einen weiteren Geschäftsführer oder einen zweiten Geschäftsführer ab 1.8. an Bord haben. Das ist ein guter Bekannter von mir, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Ein echter, gestandener Unternehmer mit viel Erfahrung. Und der wird Sandra entsprechend unterstützen. Und der wird sicherlich da auch nochmal viel Professionalität reinbringen, noch mehr Professionalität reinbringen in bestimmten Bereichen vielleicht und wird aber sicherlich auch natürlich Akzente setzen, hat sicherlich auch eigene Ideen, aber so wie ich das einschätze, wird er diese DNA von Riese und Müller weitertragen und ich glaube, es wird sich nach außen da nicht viel ändern und wie gesagt, der Riese und der Müller sind nach wie vor als Gesellschafter im Hintergrund. Und wir gucken natürlich auch, dass sich Dinge jetzt nicht, dass Dinge jetzt nicht komplett auf den Kopf gestellt werden, was nicht in unserem Sinne wäre. Also da muss man sich wenig Sorgen machen.
Okay, das habe ich verstanden. Da mache ich mir wenig Sorgen. Also ihr bleibt uns insofern erhalten, dass ihr die Ideen gebt. Aber dann will ich genau darauf nochmal meine nächste Frage aufbauen. Du hast gesagt, es geht vorwärts, du guckst nach vorne, du gibst deine Ideen weiter ein. Markus wird das mit Sicherheit genauso machen. Wo steht ihr denn 2040 als Riese und Müller? Wie geht's weiter? Was kann ich erwarten? Was sind die Visionen, Heiko?
Naja, gut, unsere Vision ist ja Shaping the Mobility of the Future. Also, und die Idee werden wir weiterverfolgen. Wir sehen, dass das Thema Verkehrswende noch längst nicht am Ende ist. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir zwar jetzt schon einen Schritt gegangen sind, aber immer noch irgendwo am Anfang stehen. Also ich glaube, das Potenzial des Fahrrads oder natürlich auch des E-Bikes ist noch wahnsinnig groß. Man sieht ja schon erste Ansätze in bestimmten Städten, wie da noch deutlich mehr passieren kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch einfach weiterschreiben wird. Da muss noch so viel oder wird noch so viel mehr passieren. Ich denke, man kommt einfach im Verkehr gar nicht drum rum, dem Fahrrad oder dem E-Bike einen höheren Stellenwert einzuräumen. Seien es jetzt Klimaziele, Gesundheitsthemen, Überfüllung der Innenstädte, Parksituation. Es gibt ja tausend Themen und das Fahrrad ist ja in jeder Hinsicht nur positiv besetzt, ist ja quasi Lösung für alle Probleme dieser Welt, was jetzt Verkehr angeht oder was Städtebau angeht und so weiter. Und da sehen wir, wenn du jetzt sagst 2040, da sehen wir schon in den nächsten 14 Jahren, dass sich da einiges tun wird und da wollen wir eben eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wir wollen da entsprechend Lieferant für die richtigen Produkte sein, die in geänderten Verkehrssituationen dann eben gefragt sind. Und es kann schon sein, dass es da noch entsprechend deutliche Anpassungen geben wird zu dem, wie ein E-Bike heute aussieht. Aber das wollen wir mitgestalten und da wollen wir einfach vorne dabei sein, wollen unsere Position als Premium-Anbieter im Bereich Mobilität weiter stärken. Und insofern denke ich, werden das auch in den nächsten Jahren noch spannende Zeiten sein.
Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ausblick. Und du hast auch gesagt, die Firma an sich verändert sich nicht dramatisch. Also die Produkte verändern sich nicht dramatisch. Wir bleiben in der Linie. Aber du hast auch gesagt, noch ein weiterer neuer Geschäftsführer wird das professioneller aufsetzen. Wie sind eure Visionen, wie sind eure Pläne denn im Vertrieb Richtung Fachhandel, die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel, habt ihr da auch eine klare Linie, wo es lang gehen soll, muss sich der Fachhandel darauf vorbereiten, ohne euch klarzukommen oder sind wir auch in Zukunft Partner?
Also der Fachhandel wird auch zukünftig ein ganz wichtiger Partner sein oder der wesentliche Partner für den Vertrieb, so wie es jetzt auch ist. Wir verkaufen ja 99% unserer Fahrräder über den Fachhandel und das wird auch in Zukunft so sein. Und das hat auch ganz klare Gründe. Das fängt schon an beim Beratungsprozess, der natürlich im Fachhandel mit Probefahrt vor Ort und so weiter optimal ist. Und geht aber auch vor allen Dingen zum Thema Service. Das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt. Denn ein E-Bike ist ein Fahrzeug, das ist kein Fahrrad, wo man sagt, naja, da muss ich vielleicht mal einen Reifen flicken oder mal eine Bremse nachstellen, aber ansonsten gibt es ja nichts zu tun. Das ist beim E-Bike ja schon deutlich anders. Da sind regelmäßige Services nötig und Software-Updates nötig. Die E-Bikes werden auch immer digitaler. Das heißt, da gibt es einfach immer mal was zu tun, wie beim Auto auch. Regelmäßige Inspektionen stehen da an und das kann natürlich vor Ort nur der Fachhandel leisten. Und man sieht ja, dass selbst Firmen, die bis jetzt nur auf Direktvertrieb gesetzt haben, sich inzwischen Fachhandelspartner suchen, um diesen Service abzubilden. Und wir kommen ja aus der komfortablen Situation, dass wir immer auf den Fachhandel gesetzt haben und haben ein super Fachhandelsnetz von weltweit 1400 Händlern, die eben vor Ort nicht nur auf unsere Räder beraten, sondern eben hinten raus auch für den Service verantwortlich sind und das sehr gut machen. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Pfund, was wir da haben. Und das werden wir auf keinen Fall aufgeben. Also der Fachhandel kann weiterhin 100% auf uns setzen.
Also ich finde, das ist doch irgendwie ein wunderbares Schlusswort. Also erstmal vielen Dank für den Mut und für das Unternehmertum, was du an den Tag gelegt hast oder ihr zusammen eigentlich an den Tag gelegt habt, für diese Rastlosigkeit, die ja für Produkte gesorgt hat und für diesen Campus hier gesorgt hat und alles. Also ich finde, du kannst total stolz sein auf das, was du geschaffen hast oder ihr könnt zusammen stolz sein. Ich glaube auch, wir sind mit Sandra in sehr guten Händen. Ich freue mich auf den neuen Geschäftsführer, den kennenzulernen. Das wird sicherlich irgendwie wahrscheinlich so rund um den Ende Juli, Anfang August wird das wahrscheinlich öffentlich werden. Wer denn da kommen wird, werden wir auch sofort Kontakt aufnehmen. Also ich bin mit großer Dankbarkeit und bin voller Wertschätzung für das, was ihr geschaffen habt und was hier passiert ist. Herzlichen Dank, Heiko.
Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. 33 Jahre Riese Müller, 33 Jahre bei mir im Laden. Also natürlich, vielen Dank, Heiko.
Ja, nehme ich gerne an und danke auch an euch, dass ihr unsere Produkte eben so angenommen habt im VSF und natürlich auch in jedem einzelnen Laden, wie bei dir, Thorsten, in Cuxhaven. Das ist die Basis und der Kontakt zu den Endkunden und der ist total wichtig und da sind wir sehr dankbar, dass wir da so starke und gute und so nette Partner haben.
So, das war ja mal ein schöner Rückblick, Riese Müller, Heiko Müller und ein paar Stories. Für mich ist Riese Müller, die gehören ja zum VSF dazu, wie das V. Also ja. Auf jeden Fall schon, solange ich mich erinnern kann, immer dabei. Und ich glaube, das Besondere ist auch, dass Heiko ja auch bei manchen Jahrestagungen kein Blatt vor den Mund genommen hat. Es gab ja das eine oder andere Mal auch mal einen Anschiss von ihm, weil die Händler nicht mitgezogen haben oder nicht richtig gearbeitet haben. Andererseits gab es auch von den Händlern oft mal richtig Druck, weil Riese Müller nicht so gearbeitet hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber insgesamt ist das super positiv, oder?
Ja, also für alle, die da draußen zuhören, also die Bedeutung von Riese Müller für den VSF ist überhaupt nicht zu überschätzen. Also die ist wirklich richtig groß und das hat mehrere Gründe. Also nicht nur, dass die seit 95, glaube ich, Mitglied sind. Also Heiko weiß es nicht genau, ich weiß es auch nicht genau, aber ungefähr seit 1995 sind sie Mitglied. Und seit den Nullerjahren, in den Nullerjahren hat sich Heiko auch wirklich stark engagiert. Der war auch mal im Beirat des VSF und hat sozusagen Vorstand begleitet über ein paar Jahre und hat sich in die Verbandsarbeit eingebracht, hat dann irgendwann festgestellt, dass Verbandsarbeit nicht so seine Sache ist, dass er als Unternehmer immer ein bisschen schneller denkt und irgendwie umsetzungsstark sein will und ein Verband irgendwie schon auch immer viele, viele Stakeholder hat, die er zu berücksichtigen hat. Aber so ganz grundsätzlich war er sehr, sehr stark engagiert und das hat er dann, als er wirklich durchgestartet ist mit dem E-Bike, auch nochmal so umgesetzt, dass er mit den Händlern auch wirklich in den kritischen Austausch gegangen ist. Und das hat uns total geholfen. Also es ist ja auch so eine kritische Stimme ist immer wieder auch gut. Ja, also nicht stehen bleiben, weiter vorwärts gehen, auch sich damit auseinanderzusetzen, ob man seinen Job gut macht und so weiter. Also von daher fand ich das immer total hilfreich.
Ja, und man kann ja auch sagen, dass die Händler Riese Müller von Tag 1 an unterstützt haben, gelistet haben, im Laden gehabt haben und Riese Müller auch bis heute den Händlern die Treue hält. Und ja, also von daher eine gute Zusammenarbeit, eine gute Symbiose.
Ich will vielleicht noch einen Satz zu diesen kritischen Stimme. Also das war ja nicht nur so, dass er das gesendet hat und gesagt hat, irgendwie so, das müsst ihr euch jetzt anhören und dann bin ich weg, sondern es war andersrum. Er hat die kritische Stimme geäußert und ist danach mit den Händler und Händlerinnen in Austausch gegangen und hat sich sozusagen auch die Gegenmeinung dann angehört und hat selber auch seine eigene Position nochmal überprüft. Also es war überhaupt nicht einseitig, sondern er hat sich dann auch der Auseinandersetzung immer gestellt. Also er war zur Jahrestagung immer gegenwärtig und hat sich eben sehr die Auseinandersetzung gesucht und das Gespräch gesucht und die Händlerinnen und Händler bei uns haben das sehr, sehr, sehr geschätzt.
Ja, immer ein schöner Austausch und wenn du auch mal so einen Austausch erleben willst, dann komm doch mal zur MV. Im November ist es wieder soweit, also merk dir das schon mal im Kalender vor. Dann kannst du an so einem wertvollen und intensiven Austausch auch teilnehmen.
Pack das mal in dein Topcase.
Wenn du jetzt bei diesen Temperaturen Radfahren gehst, dann ist ja, also man sagt ja, warme Getränke ist was eigentlich was Gutes. Also dafür gibt's ja dann Thermo-Trinkflaschen, ne? Diese Kunststoff-Thermo-Trinkflaschen isoliert, doppellagig mit einem Isolierleer in der Mitte, dann bleiben warme Getränke warm.
Also das ist sozusagen dein Tipp heute im Ernst. Du willst den Leuten heute bei der Hitze sagen, dass sie Tee mitnehmen sollen?
Schön warmen Tee. Nee, aber du kannst natürlich kalte Getränke reinfüllen und die bleiben kalt. Also das ist, glaube ich, bei der Hitze das, was wonach die Leute sich sehen, dass die Getränke nicht auch 38 Grad haben, wenn du aus der Trinkflasche trinkst, sondern dass das Wasser in der Trinkflasche vielleicht nur 5 oder 10 hat. Und das können Thermotrinkflaschen. Und von daher, deswegen würde ich sagen, ist ein Produkt, das sollte man jetzt, wenn der Sommer so heiß ist, auf jeden Fall im Regal haben, weil es gibt viele Leute, die dann direkt zugreifen.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja, also die sind ja alle sehr dankbar, wenn sie überhaupt dieses Angebot bekommen, weil normalerweise ist das so für Sportler, die auch im Winter Sport machen, dass sie so Getränke warm halten wollen. Aber jetzt sozusagen für alle die auch auf Touren unterwegs sind, sowas anzubieten, die freuen sich doch alle, dass es sowas gibt.
Das denke ich auch. Also kalte Getränke ist bei den Temperaturen auf jeden Fall eine nette Geschichte und von daher. Also wenn ihr das im Regal habt, wenn du dir das ins Regal stellst, ist die Chance, dass bei diesen hohen Temperaturen jemand zugreift, auf jeden Fall extrem groß, weil das ist so ein Spontankauf. Ich habe jetzt Bock auf ein kaltes Getränk und dann kaufe ich mir so eine Flasche. Und da hast du auch den Vorteil gegenüber dem Internet, weil bestellen, wer weiß, wann das kommt und dann ist schon wieder kalt, dann macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das brauchst du im Laden. Stell dir mal ein paar Flaschen hin. Das verkauft sich dann wie von alleine.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, letzt war ich in Marburg. Du hast mich zu Fuß wieder ein paar Strecken lang geführt. Eigentlich kenne ich ja alles, aber wir sind noch schön an der Lahn lang gegangen. Und da gibt es ein Café und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich ganz cool. Der hat da ein Café direkt an der Lahn. Die Hitze ist ja gerade groß und dann stand da, hast du Durst? Kostenloses Eiswasser. Ja. Fand ich ein geiles Schild.
Ja, das stimmt.
Habe ich jetzt auch gemacht.
Wie, hast du auch gemacht?
Ja, ich habe das jetzt auch vor der Tür. Hast du Durst? Kostenloses Eiswasser. Bei mir kriegst du kostenloses, eisgekühltes Wasser.
Da komme ich vorbei.
Tja. Das denken sich auch viele jetzt. Die laufen vorbei und kommen einfach rein, trinken ein Glas Wasser und sind dann wieder weg. Oder kommen, halten sich im coolen Schnack auf und lernen den Laden kennen. Die erste Barriere ist gebrochen. Ich finde, das ist einfach eine lohnenswerte Umsetzungsidee, die man sofort machen kann. Einfach ein paar Eiswürfel, ein paar Wasserkaraffen, Eiswürfel rein und dann den Leuten einfach mal ein kühles Eiswasser ausschenken.
Sehr gut, sehr gut. Oder? Genau, wunderbar. Das ist, glaube ich, genau die richtige Situation gerade. Und dann vor allen Dingen Leute mal reinholen, die irgendwie jetzt erstmal mit Fahrrad gar nichts zu tun haben, dann ins Gespräch zu kommen und vielleicht dockt man ja an und hat irgendwie den ein oder die andere Kundin gewonnen.
Naja, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, über die notwendigen Kontakte, die es braucht, bis man einen Artikel wie ein Fahrrad verkauft. Da geht's ja von 33 bis 300 irgendwie. Aber ein kostenloses Erfrischungsgetränk, ein Wasser, ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Kontakt mit positiver Auswirkung.
Und das Eiswasser, das möchtest du jetzt ins Topcase reinschütten?
Nur einfach nur die Idee zum Nachmachen. Ich meine, da braucht ihr euch jetzt sicher nicht PDF runterladen, wie man Eiswasser macht oder was man auf die Tafel schreibt. Das weißt du selber besser als wir. Das ist einfach nur ein Tipp zur Umsetzung. Topcase ist ja auch was man einfach sofort, wenn du den Podcast hörst, Viertelstunde später umsetzen kannst und ich glaube, bei den Temperaturen kannst du das
trotzdem
machen.
Ich habe jetzt gefühlt so ein Topcase, so eine wasserdichte Oberrohrtasche, da mache ich jetzt einen Reißverschluss oder einen Magnetverschluss auf, greif rein, direkt ins Eiswasser und ich freue mich.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Uwe, wir haben ja gesagt, Messezeit, da ist ja jede Menge los. Es gibt ja viele Hausmessen, also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche und jeder von euch wird wahrscheinlich woanders hingehen. Viele von euch werden wahrscheinlich mehrere Sachen machen. Worauf muss ich denn achten? Wo muss ich genau hingucken? Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wir gucken mal, wo wir Innovationen entdecken, Neuerungen entdecken, Sachen, wo man drauf achten muss. Das machen wir im nächsten Podcast.
Morgens 7:30, der Kaffee am Start. Die Werkstatt ruft, da knarzt doch was am Rad. Ein Kunde sagt, das war gestern noch nicht da. Du lächelst nur und denkst, na klar. Zwischen E-Bikes, Leasing, Tourenrad, Marktdaten, Check und Saisonspagat. Hörst du Uwe und Thorsten auf dem Weg ins Geschäft? Mach's konkret und schieb's nicht weit weg. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben. Mit Herz, Verstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit. Du kennst das Spiel, Qualität braucht Struktur. Eine starke Werkstatt, klare Prozesse, gute Spur. Verleistung sauber, kommuniziert. Weil guter Service sichtbar wird und funktioniert. Mutig in der Umsetzung, kreativ im Konzept. Ambitioniert bei allem, was dich täglich bewegt. Fahrradakademie, Werkstattkongress. Impulse für Erfolg statt Dauerstress. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben. Mit Herzverstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit. Zwischen Werkbank, Konzepten und dem Blick nach vorn. Wird aus einer guten Idee oft was ganz Neues geboren. Nicht nur verkaufen, nicht nur kassieren, sondern Mobilität von morgen organisieren. Mutig in der Umsetzung, nah an deiner Vision. So wächst aus Alltag Schritt für Schritt.